Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung und fundierter Wertschätzung unserer Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, am Dienstag, dem 11. Oktober 2022. Mea maxima culpa. In meiner ersten Ausstrahlung des internationalen Daily habe ich mich geografisch vergaloppiert. Ich habe Schleswig-Holstein mit Niedersachsen verwechselt. Horribile dictu. Ja, halb so wild aus schweizerischer Sicht. Nein, ernsthaft. Ich bitte um Verzeihung. Da habe ich mich schwer ins Abseits geredet und deshalb auch gleich, sobald ich wieder aufgestanden war, ich hatte eine etwas kurze Nacht, eine neue Sendung nachgeschoben, um diesen Patzer hier wegzubringen. Bitte entschuldigen Sie diesen Fehler. Die Analyse allerdings zur Wahl und zu den damit verbundenen Bewegungen und möglichen Entwicklungen, die ist richtig, allerdings geografisch falsch zugeordnet. Bombenterror in vielen Städten. Russland rächt sich mit heftigen Raketenangriffen an der ukrainischen Bevölkerung. Jetzt tritt das ein, was ich Ihnen in der letzten Woche in Aussicht gestellt habe, nämlich eine Eskalation. Putin muss eskalieren. Putin hat diesen Krieg, auch wenn man bei uns immer das Gegenteil gelesen hat, bis jetzt mit einem nach hinten gebundenen Arm geführt, unter großer Rücksichtnahme auf die Zivilbevölkerung. Man wollte eine begrenzte militärische Operation durchführen. Ähnlich schönfärberisch bezeichnet wie bei uns die Sanktionen, der Wirtschaftskrieg, da schenkt sich die eine Seite und die andere gar nichts. Putin unter Druck natürlich der Rechten in seiner Heimat, auch der Fernsehpropagandisten und der Fernsehjournalisten und anderer Kreise, die massiv Druck machen und die enttäuscht sind über die Darbietung der russischen Streitkräfte, die von einem bösen Verdacht ereilt werden, nämlich dass dieses Russland, das in den letzten 10 Jahren nicht mehr so viel zustande gebracht hat, auch unternehmerisch und industriell nicht, dass die Missstände, die in vielen Bereichen Russlands zu erkennen bzw. nicht mehr wegzuleugnen sind, dass diese Missstände auch in den Streitkräften, diesen glorreichen Epizentrum nationaler Größe und patriotischer Aufwallung, dass auch in diesen Streitkräften der Wurm drin ist. Das scheint unübersehbar, auch wenn es schwierig ist, sich da ein objektives Bild zu machen aufgrund der Informationen, die uns zu Gebote stehen. Zu einseitig ist schlicht und einfach die Berichterstattung in unseren Medien. Das sehen Sie auch daran, dass immer ein Triumphunterton herrscht, wenn die Ukrainer ein ziviles Ziel angreifen. Dann ist das ein taktisch genialer Schachzug, eine brillante, was auch immer geartete Idee. Wenn die Russen dann zurückschlagen auf zivile Ziele, dann wird das im absoluten Tonfall der Verdammung verunglimpft. In diesem Zusammenhang habe ich auch erwähnt, diese Studie von Amnesty International, die im letzten August festgehalten hat, dass es auch Kriegsverbrechen der Ukrainer gab. Aber es gab dann ein derartiges Getöse, einen derartigen Aufschrei im Westen, dass sich die Amnesty International Organisation gezwungen sah, hier eine händeringende Relativierung nachzuschieben. Jetzt also die Eskalation. Putin ist unter Druck. Das zeigt, dass auch der Stress auf seinem System vorhanden ist. Er muss jetzt den Rechten nachgeben und eskaliert konventionell in der Hoffnung, dass das etwas bringt. Die Frage ist einfach, was soll das bringen, wenn man konventionell eskaliert? Man hat das gesehen auch im Zweiten Weltkrieg, wenn sie plötzlich anfangen, zivile Ziele ins Visier zu nehmen, dann hat das den Effekt, dass das die Zivilbevölkerung, die Regierung zusammenschweißt. Das könnte also auch eine Verzweiflungstat, eine Verzweiflungsaktion sein, die dann weitere Eskalationen nach sich zieht. Entsprechend gießt auch schon Zelensky, der ukrainische Präsident, weiter Öl ins Feuer. Er fordert Macron und Scholz auf, jetzt endlich hier ganz massiv einzusteigen mit noch mehr schweren Waffen, also noch mehr von der falschen Medizin, noch mehr Gift, noch mehr Benzin soll da in die Flammen geschüttet werden. Und die Perspektive, in die wir jetzt hineinblicken, ist eine Höllenperspektive. Das ist der fürchterliche, eigendynamische Extremfall, den wir unbedingt vermeiden müssen. Denn aus Eskalation wird immer noch mehr Eskalation. Und Russland, ein Land, trotz allen Schwierigkeiten, mit 6.500 Atomsprengköpfen. Ich meine, die können bis zum Letzten gehen. Und die Hoffnung, dass dieses Putin-System zusammenkracht und dann irgendein lupenreiner Demokrat westlichen Zuschnitts dort das Zepter übernimmt, das ist reines Wunschdenken. Das ist ein Fantasietruggebilde aus der Fantasy- und Traumfabrik unserer Einbildung. Viel wahrscheinlicher ist es, dass wenn Putin einstürzt, dass dann Hardliner das Zepter übernehmen oder noch schlimmer, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Fraktionierungen kommen könnte. Der Apokalypso auf dem Vulkan wird dann getanzt auf einem Atomwaffenarsenal. Wir würden jäh zurückkatapultiert ins Jahr 1992. Ich kann mich sehr gut erinnern, damals die Wirren in Russland, die Zeitungen noch voller Befürchtungen, nicht so triumphalistisch und überheblich wie heute, voller Befürchtungen und voller Sorge, dass aus diesem Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Art Weimarer Republik mit Nuklearwaffen werden könnte. Namen wie Schirinowski, dem Nationalisten, sind damals herumgegeistert bei uns mit den schlimmsten Befürchtungen. Und jetzt, nach 30 Jahren Annäherung, natürlich gab es immer noch Differenzen, nach 30 Jahren Missverständnissen stehen wir da wieder am Abgrund einer Katastrophe, deren Ausmaß wir uns gar nicht ausmalen können. Wir müssen jetzt zurück zum Frieden, meine Damen und Herren. Man muss wieder anfangen zu reden. Man muss von der eigenen Rechthaberei und von diesem moralischen Unbeflecktheitsideal wegkommen. Wir müssen uns verabschieden von diesen Feindbildern, von diesen hysterischen Zuschreibungen, Putin als neuer Hitler und all dieses Zeug. Das bringt schlichtwegs nichts. Wir müssen jetzt pragmatisch werden. Wir müssen zurück an den Verhandlungstisch. Wir müssen eine weitere Eskalation dieses Kriegs verhindern. Eine Eskalation, an der die Regierung in Kiew geradezu interessiert zu sein scheint, darauf versessen zu sein scheint, dieses ganze Weltgetöse, diesen Weltenbrand, diesen Lokalen auflodern und auslodern und ausbrennen zu lassen in einen globalen Konflikt. Das ist nicht gut, und auch die Töne, die wir aus Washington hören, wir haben gestern schon darüber gesprochen, John Bolton, man müsse Putin abknallen, man müsse jetzt einen Regimewechsel in Moskau bringen, das ist die Fortsetzung jener gescheiterten neokonservativen Politik, deren Auswirkungen wir im Irak gesehen haben. Irak, Zertrümmerung einer Diktatur, so weit, so gut, aber dann, was ist gekommen? Der Islamische Staat, ein Hexenkessel von Terrorismus und Fanatismus, einfach aufgrund dieser naiven Einmischerei die ganze Zeit. Afghanistan, Nordafrika müssen wir nicht erwähnen. Also auch die Amerikaner, bei allen Verdiensten, bei aller Großartigkeit, ich will gar nicht gegen die Amerikaner reden, auch die Amerikaner müssen jetzt zur Vernunft zurückgebracht werden, meine Damen und Herren. Und hier ruht meine Hoffnung auf Europa, auf Deutschland, auf Frankreich, auf Viktor Orban, dem Ungarn. Vielleicht ist Viktor Orban, der dieser Tage in Deutschland weilt, vielleicht ist Viktor Orban der Mann, der hier wichtige Impulse geben kann. Und die Tatsache, dass Viktor Orban in unseren Zeitungen aufs Übelste verleumdet wird, das ist ein Beweis für mich, dass Viktor Orban vieles richtig macht. Denn wenn Sie von den Journalisten kritisiert werden, dann machen Sie etwas richtig. Nicht zwangsläufig, aber meistens machen Sie dann etwas richtig. Also hier auch die Medien in einer absoluten Eskalationsspirale, gefangen von ihren Moralisierungen, gefangen von ihren Feindbildern, geradezu betrunken, besoffen von diesem Feindbilderrausch. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Stimmung, und es geht jetzt genau in die Richtung, wie ich Ihnen das erklärt habe. Und die Hoffnung, dass man das jetzt militärisch lösen könnte, die triumphalistische, fast schon als gesichert, als wissenschaftlich erwiesen geglaubte Annahme, dass mit militärischen Mitteln Russland zu besiegen sei, die halte ich für hochriskant. Ausgeschlossen ist nichts, auch Großmächte können auf die Schnauze fallen, auf Deutsch gesagt. Die Amerikaner haben das immer wieder erlebt, aber, und das ist der große Unterschied, die Amerikaner haben nicht in ihrem unmittelbaren Vorgarten solche Auseinandersetzungen gehabt. Sie haben das in Vietnam gemacht, in Nordafrika, in Afrika, im Nahen Osten und so weiter. Sie haben diese Stellvertreterkriege geführt. Wenn die Amerikaner in ihrem unmittelbaren Interessensbereich sich bedroht fühlen, dann zögern Sie nicht, auch die Atomkarte zu zücken, die Atomwaffensilos zu öffnen, siehe Kuba-Krise 1962. Also hören wir auf, uns hier der Fantasievorstellung hinzugeben, dass wir jetzt eine Art Größenrausch, jetzt können wir diesen Ostfeldzug, der damals in die Hosen gegangen ist, den können wir jetzt endlich nachholen, da die alten Scharten auswetzen. Ich sage nicht, dass die Leute das denken, aber im Krieg steigen ungute, giftige Emotionen, vor allem auch in den Politikern, hoch. Die Macht ist eine Droge, die sehr, sehr schnell zur Süchtigkeit, zur Sucht führt. Und da muss man als Bürger wachsam bleiben und muss dagegenhalten, wie ich höre, in Deutschland ja auch viele Proteste, viel Unmut, viel Skepsis gegenüber dieser Art von kriegstreiberischer Hurra-Begeisterung, die vor allem leider in den deutschen Medien um sich greift, nicht zuletzt auch dort, wo am emotionalsten mit Schlagzeilen gearbeitet wird. Übrigens noch eine ganz knappe Bemerkung. Ich hoffe, dass ich das hier in aller Kürze hineinbringen kann. Ich warne auch davor, die Entstehung dieses Krieges, die Beurteilung der Ursachen dieses Krieges allzu einseitig vorzunehmen. Denn diese Einseitigkeit, wir sind die Guten, dort ist das Böse, führt nur zu Verblendung, zu Überheblichkeit und zu einer Unfähigkeit, mit dem anderen zusammenzusitzen und einen Kompromiss, eine Lösung zu finden. Nach unserer Lesart ist das ein Angriffskrieg. Aus russischer Sicht sieht das ganz anders aus. Aus russischer Sicht ist das ein Krieg, der notgedrungen begangen wurde, losgetreten werden musste, um einen anderen Krieg in der Ukraine zu beenden, der seit 2014 tobt. Und zwar ein Krieg der ukrainischen Zentralregierung gegen die russischsprachige Minderheit, die von Russland als eine Art Diaspora betrachtet wird. Natürlich haben auch die Russen wiederum ihren Anteil gehabt an dieser Zuspitzung. Aber die Behauptung, dass die Ukraine ein Land sei, das quasi seit Jahrhunderten in einer unabhängigen Staatlichkeit mit einer ethnisch einigermaßen ausgeglichenen Bevölkerung da friedlich vor sich hin gelebt hätte. Diese Behauptung, diese Vorstellung geht komplett an der Realität vorbei. Die Ukraine ist ein zerrissenes Land. Sie war ein zerrissenes Land. Sie haben diese Diskriminierung gehabt, sie haben die Einmischungen gehabt. Also da muss man wahnsinnig aufpassen. Und das wird auch immer wieder gesagt, meine Damen und Herren, auch ein interessanter Punkt, müssen wir einmal vertiefen in der Weltwoche. Es wird immer wieder behauptet, dass die Russen gegen das Budapester Memorandum verstoßen. In diesem Budapester Memorandum von 1994 hat die Ukraine auf ihre, damals war das noch eine Sowjetrepublik, also damals noch nicht, aber in den Sowjetzeiten war es eine Sowjetrepublik mit sowjetischen Atomraketen, und damals hat man einen Vertrag gemacht mit Großbritannien, Vereinigte Staaten, andere Länder, auch die Ukraine, Russland, waren daran beteiligt. Die haben gesagt, okay, wir nehmen diese Atomraketen raus, dafür geben wir uns zum wechselseitige Sicherheitsgarantien ab. Und eine dieser Sicherheitsgarantien, Paragraph 5, Sie können das nachlesen, im Budapester Memorandum besagt, dass keine Atommacht eine andere Nicht-Atommacht, die dieses Abkommen unterzeichnet hat, angreifen darf. Schon gar nicht mit Atomwaffen. Ausnahme sei es, wenn ein Nicht-Atomwaffenstaat, der dieses Budapester Memorandum unterzeichnet hat, wenn ein Nicht-Atomwaffenstaat sich mit einer Atommacht alliiert und dann gegen eine andere Atommacht vorgeht, dann hat diese das Recht, sich zu verteidigen. Das heißt, in diesem Vertrag ist die Eventualität eines Bündnisses zwischen der Ukraine und der NATO sozusagen als Horrorszenario drin, aber eben auch mit der Bekräftigung, dass sich dann, gemeint sind die Russen, mit aller Wucht verteidigen könnten. Und darum ist diese NATO-Verbindung, die die Ukraine gemacht hat, die auch die NATO vorangetrieben hat, so etwas brandgefährliches, weil sie natürlich im Sinn und Geist dieses Budapester Abkommens eine ganz massive Provokation für Russland bedeutet und Russland auch die Macht gibt zu intervenieren. Jetzt könnte man sagen, die Ukraine hat nicht Russland direkt angegriffen, aber sie haben eine russische Diaspora innerhalb der Ukraine diskriminiert. Es gab das Szenario, dass amerikanische Mittelstreckenraketen in unmittelbarer Nähe der russischen Grenzen installiert werden können. Das kann eine Großmacht, Entschuldigung, nicht hinnehmen. Und dann haben wir noch den Vertrag von Istanbul 1999 und dort steht auch deutsch und deutlich drin, Paragraph 8, man muss es nur nachlesen, dass jedes Land frei ist, auch die Ukraine, seine Bündnisse selber zu wählen, nicht aber auf Kosten der Sicherheit eines anderen Vertragsstaats, zum Beispiel Russlands. Und kein Land, weder China noch Amerika noch sonst irgendjemand, akzeptiert es, hätte es akzeptiert, wenn das, was die NATO jetzt in der Ukraine macht und was die Russen angeblich hinnehmen sollen, das hätten die Amerikaner nie akzeptiert. Und das wird ausgeblendet, das wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Ich sage nicht, dass diese Faktoren den Krieg rechtfertigen und entschuldigen. Ich glaube und ich hoffe und ich bin sicher, es gibt immer andere Varianten. Ich glaube, dass es andere Möglichkeiten gegeben hätte, diesen Konflikt beizulegen. Es gibt nie eine Notwendigkeit, nur noch eine Variante, nur noch eine Möglichkeit zu handeln. Aber ich sage, dass Putin, dass Russland massiv provoziert worden ist, auch durch den Westen, durch eine unkluge Politik. Ich sage nicht einmal, dass sie bösartig ist. Ich sage nicht, dass sie Ausfluss seines gezielten Wollens gewesen sei. Der Mensch ist ja nicht dann am gefährlichsten, wenn er das Böse beabsichtigt, sondern dann, wenn er glaubt, das absolut Gute zu tun. Man ist immer geblendet von der eigenen Naivität. Und deshalb sage ich, meine Damen und Herren, dieser Ukraine-Krieg ist ein Missverständnis, ist ein fürchterliches Missverständnis auf allen Seiten. Und wegen eines Missverständnisses sollten wir nicht die Atomwaffenarsenale der Supermächte entschärfen und entfesseln. Das lohnt sich nicht. Wir können nicht den Planeten Erde ausschütten wegen der Ukraine. Bei allem Verständnis für die Selbstbehauptungs- und Selbstbestimmungsansprüche dieser Regierung, die sich ja heldenhaft hier behauptet und auch auf der PR-Klaviatur der Demagogie und der Kriegspropaganda mit Bravour und höchster Virtuosität zugange ist. Das sage ich nicht. Ich sage einfach, dass wir wegen dieses Missverständnisses, wegen dieses Krieges nicht die ganze Welt abfackeln dürfen. Und hier erinnere ich daran, was ich in einer der letzten Sendungen gesagt habe. Der Generaltrend der Zivilisation ist Fortschritt. Seit dem ersten Höhlenbewohner sind wir uns näher gekommen. Und wissen Sie, was die Folge ist dieses Näherkommens? Immer mehr Wohlstand, immer mehr wohlhabende Menschen, immer mehr Frieden, immer weniger Gewalt, immer mehr Rückkopplung, immer mehr Abhängigkeit, immer mehr Sensibilität, immer mehr Bereitschaft, auch andere Standpunkte aufzunehmen. Man könnte sogar die Woke-Philosophie, diesen Wahnsinn, als Symptom dieses Zivilisationsprozesses beurteilen, insofern, als es eine überschießende Wachsamkeit, um das Wort zu verwenden, eine überschießende Wachsamkeit für andere Sensibilitäten bedeutet, die sich dann verselbstständigt haben. Aber dass man Rücksicht nimmt aufs andere, dass man das auch einbezieht in seine Sichtweise, das ist richtig, dagegen ist nichts einzuwenden. Also der Zivilisationsprozess, der Fortschritt, meine Damen und Herren, der ist sehr, sehr real. Und der bringt uns etwas. Und wir dürfen dieses 21. Jahrhundert jetzt nicht durch die Brille des 20. Jahrhunderts und seiner ideologischen Bürgerkriege und Todfeindschaften hindurch betrachten. Aber leider sind viele bei uns in den Medien, in der Politik genau in diese Falle getappt. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen zurück zum friedlichen Miteinander, zur friedlichen Koexistenz. Wir müssen raus aus diesem Krieg und das heißt, dass wir diesen Krieg jetzt, heute, nicht morgen, heute stoppen müssen. Dass man die Kriegsfronten einfrieren muss. Finito. Jetzt an den Verhandlungstisch. Von mir aus kann man Zelensky und Putin in eine Ausnüchterungsklinik irgendwo tausende von Kilometern voneinander entfernt einquartieren und es treffen sich nur die Unterhändler. Auf jeden Fall nur die Unterhändler, das ist sowieso viel besser. Und die diskutieren dann unter kundiger Anleitung und auch unter Überwachung, dass diese Waffenstillstandsbedingungen nicht gefährdet werden, unter kundiger Anleitung der Chinesen, der Amerikaner, der Türken, der Israeli, der Europäer. Von mir aus kann die ganze Welt hier mitmachen, aber wir müssen hier jetzt gemeinsam aus diesem Krieg raus, aus dieser Eskalation. Und man muss ja im Negativen, in der Katastrophe immer auch den Lichtblick sehen. Und diese Katastrophe des Ukraine-Kriegs motiviert mich, einen Appell zu richten, obwohl die Welt nicht hören wird, einen Appell zu richten an die Welt. Jetzt müsst ihr den Finger rausnehmen, sorry, jetzt müsst ihr dahin, ihr müsst jetzt mit diesen Kriegsparteien zusammen einen Waffenstillstand sofort verordnen, Druck machen auf die kriegführenden Mächte und dann umlagern das Ganze an den Verhandlungstisch. Und dort kann das von mir aus dann jahrelang weitergehen, aber wir müssen raus aus diesem Krieg. Denn etwas wissen wir auch über die menschliche Natur. Wenn Krieg ist, dann lockt das das Schlimmste aus den Menschen heraus. Dann wird er zur Fackel seiner Emotionen, zur brennenden Fackel seiner Gefühle. Dann ist der Mensch unversöhnlich. Und hier haben wir es ja mit einem Bruderkrieg zu tun, zwischen slawischen Völkern, die sich ja noch an jede Wunde, an jede Narbe auch aus der Vergangenheit erinnern. Das macht das Ganze noch viel explosiver. Und wenn der Westen dann auch noch mit hämischen Kommentaren oder wenn sie in Kiew lustige Selfies machen mit der brennenden Kiewer Brücke, was bei uns auch noch applaudiert und beklatscht wird, was ist denn das für eine primitive, anstandslose Haltung und so blind, weil sie nicht über das unmittelbare Getümmel in den Abgrund blickt, der sich dahinter öffnet. Wir müssen raus aus diesem Krieg, wir müssen raus aus diesem Konflikt. Was machen die deutschen Zeitungen? Was lese ich in der FAZ? Was sehe ich in der FAZ? Bilder, versuche das hier zu zeigen, hier auf meinem iPad. Da sehen Sie maskenhaft wechseln das Gesicht von Putin. Man versucht ihn hier geradezu als eine Art Horror-Terminator aus den Maschinenlabors des Bösen zu präsentieren. Also die Bildauswahl auch auf Feindschaft getrimmt in unseren Medien. Und ich plädiere einmal mehr für friedliche Koexistenz. Niederlagen bringen den Kreml in eine schwierige Lage, wird hier siegesgewiss vermeldet. Aber die schwierige Lage ist eben die schlechte Nachricht, weil aus dieser schwierigen Lage eine Pandora-Büchse herausfliegen könnte, explodieren könnte, mit unabsehbaren Risiken. Das ist der eigentliche Punkt dieser ganzen Geschichte. Niedersachsen 2022, so jetzt habe ich es richtig gesagt, die Stimmen sind ausgezählt. Die SPD minus 3,5%, minus 5,5 die CDU, plus 5,8 die Grünen, 4,7 plus die AfD, minus 2,8 die FDP rausgeflogen aus dem Landtag. Wenn wir die Sitzverteilung anschauen, 57 plus 2 SPD, minus 3 CDU, die Grünen plus 12, 24 und die AfD plus 9, 18, Verdoppelung der Mandatsstärke. Ich habe das als Votum für die Friedensparteien gewertet. Ich weiß, das Grüne Aufschwingen widerlegt es etwas, doch ich habe mir sagen lassen, dass man in Niedersachsen mit noch mehr Grünen zugewinnen gerechnet hätte. Ich beobachte einfach, was in Deutschland abgeht. Das Wall Street Journal schreibt über die desaströsen Perspektiven für den Wirtschaftsstandort. Ich plädiere hier auch dafür, dass man die letzte noch verbliebene Nord Stream Pipeline von Nord Stream 2, dass man die öffnet. Deutschland ist ein großartiges Industrieland. Die Bevölkerung hat Unglaubliches geleistet in den letzten 50, 60, 70 Jahren. Das haben die Deutschen nicht verdient, dass ihre Politiker sie dermaßen jetzt hier in Geiselhaft nehmen, amerikanischer oder sonstiger Interessen. Ich bin nicht mal sicher, ob das wirklich amerikanischen Interessen entspricht oder ob die Amerikaner einfach aus kurzsichtigem Businessinteresse und einer allgemeinen Oberflächlichkeit, weil die meisten ja sowieso nicht wissen, wo die Ukraine ist, klingt jetzt etwas überheblich, ist es auch, aber es stimmt, sie wissen gar nicht, wo die Ukraine ist, sie wissen gar nicht, was auf dem Spiel steht, sie sind auch hinter ihren Ozeanen, man möchte sie ihnen verargen, gut geschützt. Aber wir hier in Europa sehen das nicht, und das ist auch die Pflicht, meine Damen und Herren, der deutschen Politiker, der Schweizer Politiker, der österreichischen Politiker, der französischen Politiker, die Interessen ihrer Bevölkerungen zuerst zu stellen, nicht in einem jingoistischen, nationalistischen Sinn der Ausschließlichkeitsansprüche. Nein, aber es ist der Auftrag unserer Regierungen, zum Wohle ihrer eigenen Völker zu wirken. Und das ist nicht der Fall. Wenn Sie die Leute an die Wand drücken, wenn Sie Insolvenzwellen aufgrund einer Energiepolitik auslösen, die in ein schwarzes Loch hineinführt, in einen Blackout, das ist es nicht. Und wenn es die Politiker nicht merken, dann braucht es Klopfzeichen von unten. Und in Deutschland ist natürlich die Sehnsucht nach Stabilität sehr groß. Die Deutschen zetteln nicht so leicht einen Volksaufstand an oder auch an den Urnen, dass sie da fieberkurvenmäßig wie in Italien oder in anderen Ländern, auch Frankreich zum Teil, wo plötzlich bewährte Parteien fast von der Bildfläche verschwinden. Das ist in Deutschland nicht so. Aufgrund der leidensvollen historischen Erfahrung versucht man, mehr Stabilität hineinzubringen. Man versucht hier vom Wähler her auch subtilere Signale an die Politik zu senden. Aber die Politik muss sie danach aufnehmen. Sie muss es auch hören. Und mir kann niemand erzählen, dass Politiker, intelligente Leute wie ein Olaf Scholz, ein Merz, die sind alle intelligent, sie sind ja nicht dumm, sie sind nicht auf den Kopf gefallen. Das ist manchmal auch das Problem, wenn die Intelligenten eben etwas machen, was falsch ist. Die Intelligenten und die Fleißigen, wenn die Dummen und die Faulen etwas machen, ist nicht so schlimm. Die machen auch nicht so viel. Aber die Intelligenten und die Fleißigen, die das Falsche machen, die sind das Problem in der Politik. Und die haben doch geahnt, in welche Richtung das es geht. Die sind doch selber Gefangene von Zwängen und Drücken und ihren Allianzen drin. Umso wichtiger ist es, was die deutschen Wähler machen. Es braucht jetzt hier die klaren Signale der Bevölkerung in Richtung Frieden, in Richtung sofortiger Beendigung dieser Kampfhandlung, Einfrierung. Das muss von unten kommen. Was blühen soll im Vaterland, muss von unten kommen, aus der Demokratie. Und das Beste wäre, wenn sie eine direkte Demokratie einführen würden. Deutlich mehr Firmenpleiten im September, da haben wir es. Die ersten Meldungen werden natürlich etwas klein gefahren, um die Leute nicht unnötig in Unruhe zu versetzen. Putins Propagandisten haben die Lügen satt. Diese Schlagzeile habe ich mir auch noch einmal herausgepickt, um ihnen zu zeigen, dass erstens die Propagandisten, die den Kreml kritisieren, offensichtlich gar nicht so sehr Propagandisten sind, weil sonst dürfen sie ja den Kreml nicht kritisieren. Propagandisten sind ja Leute, die Propaganda verbreiten, und Propaganda ist eine Lüge, die von denen, die sie verbreiten, nicht geglaubt wird. Ganz im Unterschied zur Ideologie. Eine Ideologie ist eine Lüge, die von denen, die sie verbreiten, geglaubt wird. Also ein sozusagen unbewusster Betrug. Propaganda ist ein bewusster Betrug. Ich bin nicht sicher, ob das Propagandisten sind. Das sind Ideologen, das sind Hardliner, das sind Nationalisten. Solche gibt es in den USA, solche gibt es überall. Man muss einfach schauen, dass man selber nicht eine Politik macht, die diese Strömungen aus einem Land herauskitzeln. Weißrussland, Belarus unterstützt Putin mit Truppen. Von diesem Schulterschluss haben wir auch gehört. Und eben die Zeitungen mit den etwas emotionaleren Schlagzeilen. Terrorwelle gegen die Ukraine. Ähnliche Schlagzeilen lesen wir dann nicht, wenn Pipelines in die Luft gesprengt werden oder Brücken. Christian Lindner, die Ampel hat an Legitimation verloren. Ich finde es immer wieder fast schon wieder bewundernswert, mit was für einem Selbstbewusstsein Christian Lindner Dinge ausspricht, die alle anderen bereits gemerkt haben. Selenskyj fordert harte Reaktion auf Russlands Angriffe, und ein Militärexperte sagt, das ist die nächste Stufe der russischen Eskalation, alles Dinge, die sie bei uns schon erfahren haben. Und die Unzufriedenen sind die stärkste Partei in Deutschland. Auch das überrascht uns nicht, diese Weltschlagzeile, selbstverständlich. Denn Zufriedene gibt es immer weniger, also kommen die Unzufriedenen. Und die Aufgabe der Parteien besteht darin, diese Emotionen der Unzufriedenheit zu kanalisieren, in Lösungen umzugießen, damit nicht Rattenfänger am Rechtsrand, außerhalb des demokratischen Spektrums, diese Emotionen aufnehmen und sich dann als Problemlöser von Herausforderungen präsentieren, die sie im Grunde einfach nur noch mal verschlimmern. Also das sind so etwas die Entwicklungen, die wir sehen. Alles aufs Kürzeste zusammengefasst: zurück zum Frieden, sofortige Beendigung der kriegerischen Handlungen. Die deutsche Politik scheint dazu noch nicht in der Lage zu sein, nicht nur aus böser Absicht, aus bösem Willen. Da dürfen sie sich nicht verpanzern. Nein, auch deshalb nicht, weil von unten, von der Demokratie her, das Mandat, der Druck in diese Richtung noch zu wenig stark ist. Das ist Demokratie. Man muss es am Schluss dann selber in die Hand nehmen, wenn die oben nicht spuren. Man muss Druck machen auf sie. Friedlich, zivilisiert natürlich, im Rahmen der Möglichkeiten, die einem verfassungsmäßig, grundgesetzmäßig gegeben sind. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, diesmal ohne geografische Versprecher. Ich habe nicht Russland mit Lettland verwechselt oder die Ukraine mit Ungarn. In diesem Sinne gebe ich beruhigt einigermaßen ab und freue mich, wenn wir uns morgen Mittwoch wiedersehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.